Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe im Glauben festgehalten, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Wir haben es gehört, dass verschiedene Geschwister den Lauf schon vollendet haben, am Ziel angekommen sind. Vielen Dank, Tom, für die würdevolle, wunderbare Einleitung. Wunderbarer Moment, wo wir wie Zeit nehmen konnten zu gedenken. Heute ist Ewigkeitssonntag, wird seit etwa 200 Jahren gefeiert in evangelischen Kirchen. Nicht nur bei uns heute, in ganz vielen Kirchen weltweit wird heute den in diesem Jahr Verstorbenen gedenkt. Und ich finde das ein wunderbarer Feiertag, wo wir uns daran erinnern, der Tod hat nicht das letzte Wort. Das ist ja immer am letzten Sonntag vor dem ersten Advent. Und ich denke gerade so an die Adventszeit, wenn du jetzt hier sitzt und du hast deinen lieben Menschen verloren, wird diese Adventszeit eine andere Adventszeit. Ich denke, das ist so vielleicht der Moment, wo man es nochmal ganz bewusst spürt. Familienfest, dieser Zeit, da fehlt jemand. Da wünsche ich auch ganz, ganz fest den Trost von Gott. Ja, und den Blick auf diese Hoffnung, auf die Ewigkeit. Ich möchte heute mit euch einen Text anschauen aus 2. Timotheus 4. In unserer Serie sind wir ja bei Zusammen 4, letzte Predigt heute. Ja, dürfen feiern, manche haben das Ziel erreicht. Und wir wollen diesen Text betrachten aus 2. Timotheus 4, 1 bis 8, wo Paulus kurz vor seinem Tod seinem Mitarbeiter, seinem Kind im Glauben, Timotheus, wie er so ein Vermächtnis mitgibt. Wer die Bibel dabei hat, er hat sich eingeladen, jetzt nimmt sie hervor, schlagt auf, lest mit. Da steht 2. Timotheus 4. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der da kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Denn ich werde schon geopfert. Und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus schreibt hier an Timotheus und er nimmt ihn feierlich in Pflicht. Er sagt, ich ermahne dich. Auch vor Christus Jesus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist etwas, was die Bibel immer und immer wieder darauf hinweist. Es wird einen Tag kommen, da kommt Jesus Christus sichtbar wieder zurück auf die Erde. Und dann kommt das Gericht, das man in der Theologie auch jüngstes Gericht nennt. Die große Scheidung. Und dieses Gericht wird Jesus halten, denn der Vater hat es seinem Sohn Jesus übertragen. Und Jesus wird dann richten und die einen, die werden dann verschiedene Stufen der Bestrafung bekommen und andere verschiedene Stufen der Belohnung. Und die Frage ist, was macht den großen Unterschied, ob ich belohnt werde oder bestraft werde? Hängt das mit meinen guten Taten zusammen? Oder ich muss einfach im Leben möglichst viel Gutes tun, damit ich dann belohnt werde und nicht bestraft werde. Manche denken das so. Oder man denkt, ich muss einfach ganz gut leben. Möglichst viel Gutes tun, möglichst wenig Schlechtes tun und möglichst wenig, was ich auch noch Gutes tun könnte, nicht tun. Und die Bibel sagt uns, es ist nicht so. In Galater 2,16 heißt es, wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderungen des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Das geht nicht, sagt hier die Bibel. Dass ich durch gute Werke irgendwie vor Gott etwas bekommen könnte. Nein, das einzig Entscheidende bei der großen Scheidung ist der Glaube an Christus. Das Entscheidende. Glaube meint ja Vertrauen. Ist das gleiche Wort im Griechischen. Glaube, Vertrauen. Ich setze mein Vertrauen in Christus Jesus im Leben und im Sterben. Das ist das Entscheidende. Vertrauen in den, der für uns gelebt hat. Jesus lebte ein absolut perfektes, heiliges, tadelloses Leben. Und dann starb Jesus Christus am Kreuz und er nahm die Strafe auf sich, die wir verdient hätten. Für all das, wie wir leben. Und wenn ich mein Vertrauen setze in diesen Jesus, der für mich gelebt hat und für mich gestorben ist, dann verheißt mir die Bibel, dann werde ich bei der großen Scheidung, beim jüngsten Gericht, nicht bestraft werden. Die Bibel sagt sogar, ich komme nicht ins Gericht. Damit meint die Bibel nicht, dass ich nicht gerichtet werde, sondern ich werde nicht verurteilt werden, nicht verdammt werden. Ich komme nicht ins dieses Gericht, sondern ich werde, manche nennen es das Preisgericht, verschiedene Stufen der Belohnung wird es dann geben. Das ist das Entscheidende und ich möchte dich fragen, wie zuversichtlich schaust du auf dieses jüngste Gericht? Entscheidend ist nicht, was du tust oder was du alles verbockt hast, wo du noch so viel Gutes hättest tun können, sondern entscheidend ist, dass ich weiß, Jesus Christus, er lebte für mich und er starb für mich. Und ich darf ewig leben, weil er gestorben ist. Ganz konkret sieht dieses Vertrauen so aus, dass ich sage, ich tue Buße. Ich kehre um von meinem alten Leben. Ich möchte jetzt mit Jesus Christus leben. Ich bekenne meine Schuld, meine Sünden. Ich nehme Jesus im Glauben als meinen Herrn an. Ich vertraue auf ihn im Leben und im Sterben. Jetzt für diejenigen, die Frieden mit Gott haben, ist der Tod ein Segen, gemäß der Bibel. Aber für Menschen, die nicht an Gott glauben, ist der Tod, wenn die Bibel wahr ist, absolut schrecklich. John MacArthur, er hat zu Offenbarung 20,11, was ja um das jüngste Gericht geht, folgenden Kommentar noch hingeschrieben. Ich zitiere, diese endgültige Verurteilung der Verlorenen ist der ernsteste, ernüchterndste und tragischste Abschnitt in der Bibel. Ich gebe ihm da recht. Und immer wenn ich so an diese große Scheidung denke, das Wort richten ist ja im Griechischen das gleiche Wort auch für scheiden, richten, scheiden. Wenn ich so an diese große Scheidung denke, dann kommt mir ein Zitat von C.S. Lewis in den Sinn. Der hat mal geschrieben, am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und jene, zu denen Gott sagen wird, dein Wille geschehe. Und dann schreibt C.S. Lewis, alle, die in der Hölle sind, haben sie sich erwählt. Krasse Aussage. Aber im Grunde genommen ist es genau so. Es gibt Menschen heute, die sagen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gott, dein Wille soll geschehen. Und es gibt andere Menschen, die sagen, Gott, du bist mir total egal, ob es dich gibt oder nicht. Egal, ich lebe mein Leben. Mein Wille geschehe, ich möchte mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und Gott sagt dann mal, okay, ich lasse dir deinen Willen. Du brauchst mit mir nichts zu tun zu haben in alle Ewigkeit. Das ist eine ernste Angelegenheit. Und was soll nun Timotheus tun angesichts dieser Ernsthaftigkeit? Paulus schreibt, predige das Wort. Predige das Wort, sag es den Menschen weiter, ob es ihnen passt oder nicht, zur Zeit und zur Unzeit. Aber das Problem ist, es wird viele Menschen geben, die wollen das gar nicht hören. Sie suchen sich Lehrer, die ihnen das sagen, was sie hören wollen. Oh, es gäbe hier in den Versen 2 bis 5 vieles, das ich gerne predigen würde heute, wenn ihr mir eine halbe Stunde mehr Zeit geben würdet. Ich habe sie nicht bekommen und darum fahre ich heute weiter mit Vers 6. Ist Ewigkeitssonntag. Ich mache dann mal über Vers 2 bis 5 eine separate Predigt wahrscheinlich. Also, heute Ewigkeitssonntag, darum schauen wir bei Vers 6 weiter, was da steht. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Jetzt schreibt Paulus, mein Tod steht bevor. Ego, schreibt er, ich werde geopfert. Werde ausgegossen wie ein Trankopfer. Die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen, steht im Griechischen, ich habe es extra hingeschrieben, das Wort Analysis. Wir kennen das deutsche Wort Analyse. Das deutsche Wort Analyse meint die systematische Untersuchung, bei der das untersuchte Objekt in seine Bestandteile, in seine Elemente zerlegt wird. Und ich glaube, genau darum geht es hier. Paulus sagt, es kommt der Moment, da kommt es zu einer großen Trennung bei mir, zu einer Analyse. Ich werde aufgeteilt in die verschiedenen Elemente. Wahrscheinlich hauptsächlich zum einen das Materielle und zum anderen das Nicht-Materielle, das Immaterielle. Und das wird auseinandergenommen. Große Trennung. Körper und Seele. Wir Menschen sind eigentlich nicht dazu bestimmt, körperlos zu sein. Wir Menschen sind von Beginn weg von Gott bestimmt worden, deinem Körper zu leben. Und darum merken wir ganz intuitiv, der Tod ist eigentlich nicht das, was ursprünglich gedacht war. Dass wir da plötzlich körperlos sind. Und darum auch völlig logisch, dass wir den Tod als abscheulich, beängstigend und grausam empfinden. Und das ist er auch. Der Tod ist der große Feind. Mehr als alles andere. Der große Feind, der Anspruch erhebt auf jeden Menschen. Der Tod hat Anspruch erhoben auf Paulus. Kurz danach wurde er wahrscheinlich enthauptet oder gekreuzigt oder den Märtyrertod erlitten. Der Tod hat Anspruch genommen auf unsere lieben Geschwister, die uns vorangegangen sind. Und der Tod wird Anspruch erheben auf mich, auf dich, auf jeden von uns. Niemand kann dem Tod entgehen. Jemand sagte mal, dass alle Kriege und Seuchen in dieser Welt die Zahl der Toten nicht erhöht haben. Es war immer genau ein Tod pro Mensch. Ja. Krasser Gedanke, oder? Schlussendlich stimmt es. Es gibt immer genau einen Tod pro Mensch. Es ist nicht so todsicher wie der Tod. Und obwohl der Tod so todsicher ist, sind wir so wenig vorbereitet auf den Tod wie keine Generation und keine Kultur vor uns. Wir sind überhaupt nicht vorbereitet auf den Tod. Warum? Zwei Gründe möchte ich euch mitgeben, warum wir als Kultur, als Gesellschaft überhaupt nicht auf den Tod vorbereitet sind. Erster Grund, paradox, aber es ist die moderne Wissenschaft und die Medizin. Denn die moderne Medizin hat so viele Ursachen beseitigt, die einen frühen Tod bewirken würden. Und so leben Menschen immer länger und das ist wunderbar. Aber dadurch sterben die allermeisten Menschen auch im Spital. Ist nicht so gefährlich wie das Spital, oder, in dieser Welt. Nur, dass ihr es wisst. Die meisten Menschen sterben im Spital, in Hospizien, fernab von den Augen der Mehrheit der Menschen, oder? Der Tod ist völlig aus dem Blickfeld verschwunden. Wollen mit dem Tod nichts mehr zu tun haben. Als Heidi Hofer im Spital war, bekam ich den Anruf, dass sie im Sterben liegt. Es war genau in unseren Ferien. Und wir waren aber von zu Hause aus, hatten wir verschiedene Ausflüge geplant, aber an diesem Tag hatte ich vor, mit einfach ein bisschen zu Hause zu sein und zu spielen mit den Kindern. Und ich habe gerade so ein Spiel begonnen mit Ben und dann sehe ich den Anruf und ich sehe Hofer und ich wusste genau, da da muss ich jetzt dran. Das ist ganz bestimmt sehr wichtig und dringend. Und es war so, wie ich es erwartet habe, tatsächlich, Heidi wird sterben. Und ich wusste in diesem Moment, eigentlich habe ich jetzt Ferien. Aber wenn ich jetzt nicht zu ihr gehe, ich werde das mein Leben lang bereuen. Also habe ich Ben das versucht zu erklären, dass ich jetzt noch nach Zofingen gehen möchte, ins Spital. Habe ihn gefragt, ob er mitkommen möchte. Und er war bereit, er kam mit, neunjährig. Und so fuhren wir und wir waren da im Spital vor einer sterbenden Frau in ihren letzten Tagen. Es war so bewegend dann. Ben, als wir dann draußen waren, hat so geweint. Hat diese Frau ja nicht wirklich gekannt. Es war so eindrücklich, wir konnten dann auf der Rückfahrt das gut reflektieren, zusammen besprechen, war sehr wertvoll. Anfangs dieses Monats verstarb seine Mitschülerin, vierte Klasse, nach einer längeren Krankheitszeit. Und plötzlich ist der Tod wieder da, oder? Und für die meisten Mitschüler so das erste Mal richtig, oder? Und dann wird dieses Mädchen, Viertklässlerin, aufgebahrt und man kann sie noch anschauen. Und dann so mitzuerleben, wie mein Sohn zuerst nicht gehen will, ja, nicht an sich heranlassen und dann doch den Wunsch sagt, und ich möchte noch gehen. Und jetzt wieder die Abschlussfeier, die Abschiedsfeier, nein, ich will nicht dabei sein, doch, ich bin dabei. Und ich ermutige sehr, sehr stark alle Kinder, alle Erwachsenen, diese Momente ganz bewusst zu gestalten. Manche haben so wie den Reflex, möglichst wenig, möglichst klein, möglichst familiär. Nein, wir brauchen diesen Moment der Trauer, denn sonst könnte es sein, dass wir 10 Jahre später immer noch nicht über den Tod hinweg sind. Wir müssen lernen, Abschied zu nehmen, uns dem Tod zu stellen, zu trauern, umarmt zu werden, zusammen zu weinen, das zuzulassen, Gedanken zu äußern, die wir in unserem Innersten haben. Wir sind überhaupt nicht vorbereitet auf den Tod. Früher war der Tod ganz allgemein viel näher. Ein Beispiel, John Owen, er lebt im 17. Jahrhundert, 1600 irgendetwas. Alle seine 11 Kinder hat er überlebt. Alle 11 Kinder und auch seine erste Frau. Wo sind diese Kinder gestorben? Ja, natürlich da, wo man gelebt hat, im Haus. Der Tod war allgegenwärtig. Wir sind überhaupt nicht mehr vorbereitet, weil wir den Tod so verdrängen. Und ich glaube, wir verdrängen den Tod deshalb, das ist mein zweiter Grund, weil wir nur innerweltliche Ziele haben. Oder unsere Kultur ist wie keine Kultur vorher in der Lage, ihre Mitglieder auf das einzig Unvermeidliche vorzubereiten. Die säkulare Moderne ist total anders wie alle anderen Kulturen, die es je gegeben hat. Jede Kultur in der Geschichte, da gab es irgendein Ziel, wofür die Menschen gelebt haben. Das war aber außerhalb des Materiellen. Man lebte für das Volk, die Gemeinschaft, um noch etwas weiterzugeben. Man lebte fürs Nirvana, für die Auflösung, für den Himmel, für irgendetwas, wo der Tod und Leiden dem gar nichts anhaben konnten. Aber unsere Gesellschaft, unsere Kultur sagt, mit dem Tod ist alles aus. Und jetzt müssen wir uns selbst den Sinn geben. Und dieser Sinn, den geben wir uns Menschen, klar. Aber was auch immer meinem Leben Sinn geben soll, muss eine Form diesseitigen Glücks, Trosts oder Erfolgs sein. Bestenfalls eine Liebesbeziehung. Und der Tod durchkreuzt jetzt alle diese Sinne. Alles, was uns Sinn gibt, durchkreuzt der Tod und macht das wie kaputt. Und so ist der Tod das endgültige Ende. Dieser Gedanke ist so krass, wenn der Tod das endgültige Ende ist, dann ist unser Leben eigentlich absolut bedeutungslos. Absolut. Ich möchte mit euch ein Gedankenspiel machen. In 100 Jahren nach unserem Tod kennt uns vermutlich niemand mehr. Ich habe es auch schon getestet. Wer von euch kennt noch einen Ururgroßvater mit Namen? Letztes Mal waren es 2, darf ich mal wieder sehen. Wer kennt einen Ururgroßvater mit Namen? Genau, haben wir schon letztes Mal gehabt. Zwischen niemand? Wer kennt noch eine gut, 2, wieder, schön. Von etwa 200. 1%. Ururgroßvater wahrscheinlich lebte der noch 100 Jahre vor deiner Geburt. Aber schon 100 Jahre später kennen deine eigenen Nachkommen deinen Namen nicht mal mehr. So bedeutungslos sind wir eigentlich. Es sind nicht mal unsere eigenen Nachkommen, die ihr Leben auch uns verdanken, sich noch an uns namentlich erinnern. Weiterer Gedanke, in einer Million Jahre hat vermutlich niemand mehr von uns irgendeinen Einfluss aufs Universum gehabt. So richtig. Man merkt nichts mehr von uns. Und in unendlich Jahren, bedeutungslos. Wenn unser Leben mit unserem Tod endet, ist unser Leben letztlich absolut bedeutungslos. Und demgegenüber schreibt jetzt Paulus, ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir haben eine Hoffnung. Mit dem Tod ist es nicht aus. Es geht weiter. Das Beste kommt noch. Wir haben eine Hoffnung für die Zukunft. Am letzten Dienstag im Kurs Systematische Theologie ging es dann auch noch um den Auferstehungsleib. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie sieht unser Auferstehungsleib aus, oder? Es ist ja so, nach der großen Trennung von Körper und Seele kommt dann irgendwann Jesus wieder. Und wenn Jesus wiedergekommen ist, dann werden wir einen neuen Körper wieder bekommen. Einen Ewigkeitsleib. Und wir haben uns da Gedanken gemacht, ich gebe zu, dass manches ist da spekulativ. Aber immer wenn ich mir Gedanken mache über die neue Erde, den sogenannten Himmel, und unseren Auferstehungsleib, dann wird mir eines bewusst, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es wirklich sein wird, es wird so viel besser als meine Vorstellung und Fantasie. So viel besser. Und darum glaube ich wirklich, ich glaube es halt, wir werden Skifahren. Meine, wozu dann die Berge? Ewigkeit lang, wir werden so viel Zeit haben. Und ihr wisst auch, was ich noch machen werde dann. Ja, es wird so viel besser, aber du hast vielleicht deine Fantasie und das ist... Ich glaube, Gott hat uns eine Fantasie gegeben, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wie es sein wird. Aber es wird so viel besser. Es wird nicht unendliche Sonntage geben. So, oder? Hat mal jemand gesagt. Also wenn es nur immer Sonntag ist und ich immer nur auf einer Wolke herumschwebe und auf meiner Harfe klimpern muss, ich möchte nicht in den Himmel. Ja, in diesen Himmel möchte ich auch nicht. Aber wir werden einen Himmel haben. Ich bin so überzeugt davon, dass der Himmel, die Ewigkeit so ähnlich sein wird wie diese Erde, weil Gott ein Gott der Erlösung ist und nicht der Zerstörung. Weil Gott jemand ist, der etwas Wunderbares gemacht hat und doch nicht in der Ewigkeit es weniger gut machen wird, als es ursprünglich hier war. Aber es wird so viel besser, es wird so anders. Und oh, ich denke, wir dürfen da noch viel darüber nachdenken, um uns zu freuen. Auf diesen Moment, wenn Jesus uns einen neuen Auferstehungsleib geben wird und wir in alle Ewigkeit, ich meine, ich möchte gerne noch ein paar Jahre länger leben, als ich wahrscheinlich leben werde. Und genau das, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir freuen uns, wenn dann alles so wunderbar ist. Also, unser Leben ist nicht bedeutungslos, weil es ewig weitergehen wird. Und weil unser Leben nicht bedeutungslos ist, stellt sich jetzt die Frage, okay, was sage ich nun am Ende meines Lebens über mein Leben? Paulus sagte am Schluss seines Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Was wirst du am Schluss des Lebens sagen? Kurz vor deinem Tod, du auf dein Leben zurückblickst. Die meisten Menschen, wenn der Tod näher rückt, schauen sie auf ihr Leben zurück und empfinden dabei ungeheures Bedauern. Ein Seelsorger, der an vielen, vielen, vielen Sterbebetten war, formulierte es so, ich möchte ihn zitieren, das Unbehagen, die tiefe Unzufriedenheit mit sich selbst tritt in den Vordergrund. Man fühlt sich schuldig für die Dinge, die man nicht gesagt oder getan hat. Für nicht ausgesprochene oder angenommene Entschuldigungen. Für verweigerte Freundlichkeit oder nun nicht mehr verzeihbare Unfreundlichkeit. Für verpasste Chancen oder sogar ein vergeudetes Leben. Wie wird es dir gehen? Bitte dich, diese Frage mal mitzunehmen. Wenn ich am Schluss meines Lebens bin, zurückblicke, was werde ich bedauern? Statistisch gesehen bedauern die meisten Menschen am Schluss ihres Lebens, dass sie nicht noch mehr gearbeitet hätten. Nein, im Gegenteil, sie bedauern, dass sie nicht weniger gearbeitet hätten. Die meisten Menschen werden am Schluss ihres Lebens sagen, oh, hätte ich vor 30 Jahren doch nur noch ein bisschen mehr Überzeit angesammelt, oder? Nein, natürlich nicht. Man wird da zurückdenken und denken, ich hätte noch viel, viel mehr Zeit mit meinen Liebsten verbringen sollen. Das ist das größte Bedauern. Erstens, ich hätte weniger arbeiten sollen. Zweitens, ich hätte mehr Zeit mit Menschen verbringen sollen. Kaum jemand sagt dann, oh, ich hätte noch mehr Me-Time gebraucht, Zeit mit mir selbst. Ganz spannend, mal aus dieser Perspektive unser Leben jetzt zu beurteilen. Wie werde ich mein Leben beurteilen am Ende des Lebens? Paulus stellt am Ende des Lebens fest, ich habe den guten Kampf gekämpft. Es ist ein Kampf unser Leben. Ein Kampf nicht gegen Menschen. Nein, überhaupt nicht. Manchmal empfinden wir unser Leben als Kampf gegen Menschen, oder? Das meint Paulus hier nicht. Er schreibt, ich habe den guten Kampf gekämpft um Menschen, gegen die Sünde, gegen den Teufel, gegen finstere Mächte, gegen Unmoral. Wir haben einen guten Kampf gekämpft. Unser Leben ist ein Kampf. Ich habe den Lauf vollendet. Paulus denkt hier wahrscheinlich nicht an einen Sprint, an einen Marathonlauf, aber einen guten Lauf vollendet. Ich stehe jetzt vor dem Zielband. Ich darf bald durchrennen und den Siegeskranz der Gerechtigkeit empfangen. Aber den Lauf vollendet, meint hier auch Paulus, wieso denn, sagt wie, ich habe den Auftrag jetzt erfüllt. Ich war mit einem bestimmten Auftrag unterwegs. Unser Leben dauert genauso lange, wie Gott für uns einen Auftrag hat. Und das entscheidet alleine Gott, wann dieser Auftrag erfüllt ist. Ich glaube, ich werde mal, wenn ich dann mit Gott reden kann, ihn ganz direkt fragen, Gott, warum hat der Lauf von gewissen Menschen so früh geendet? Warum war mein Freund Baski, warum ist er so früh verstorben, ein Monat bevor er seine erste Stelle als Pastor antreten sollte? Das hast du schon erzählt, oder? Er erstickt an einem bisschen Wurst. Ich werde Gott fragen, Gott, warum hast du einen so guten Diener, so einen wertvollen Reich Gottes Arbeiter einfach zu dir genommen? Warum war sein Auftrag schon erfüllt? Oder ich denke an Tim. Er war Pastor, ein bisschen jünger als ich, seiner ersten Gemeinde. Auch eine FEG in der Schweiz, war dann an der Beerdigung dabei, vor ein paar Jahren. Er hat mitgeholfen bei einem Event, christlichen Event, das aufzustellen und Arbeitsunfall gestorben. Gott, warum? Ich denke an Hans-Peter Reuer, ich denke an Roger Rohner, ich denke an verschiedene, vielleicht denkst du auch an Menschen. Warum haben die den Lauf so früh vollendet? Gott weiß es. Vielleicht geht es dir manchmal aber auch so, dass du denkst, ich wünschte mir, ich hätte den Lauf schon vollendet. Vielleicht hast du Todessehnsucht manchmal. Darum ist es ein bisschen christlich und frommer auszudrücken, du sehnst dich danach, jetzt schon abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Du denkst, es wäre doch so schön, jetzt einfach, wenn alles schon vorbei wäre. Dieser Text kann uns auch daran erinnern, Gott hat noch einen Auftrag für mich, wenn ich jetzt noch da bin. Es ist ganz schwierig in deinem Leben, du hast so viele Schmerzen, so viel Leid. Du möchtest am liebsten weg. Gott sagt, ich habe noch einen Auftrag für dich. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn dieser Auftrag? Frag mal Gott. Gott, welchen Auftrag hast du für mich? Ich bin überzeugt, er wird es dir sagen. Vielleicht sagt er dir dann, ich möchte, dass du für andere Menschen betest. Ich möchte, dass du anderen Menschen das Wort weitergibst, in deiner Art, mit deinem Stil. Ich möchte, dass du etwas bewegst noch für Jesus. Paulus sagt auch, ich habe Glauben gehalten. Und darauf kommt es letztlich an. Und wer Paulus kennt, der spürt hier bei dieser Aussage auch, dass Paulus nicht so vor Timotheus steht und denkt, weißt du was, ich habe Glauben gehalten. Hä? Bin ich nicht ein guter Christ? Ich habe es gepackt. Sondern man spürt hier, wie Paulus die Gnade Gottes vor Augen hat, der ihn errettet hat, der ihn auf den Boden geworfen hat damals, kurz vor Damaskus. Und jetzt ihn begleitet hat all die Jahre, dass er nicht aufgegeben hat. Und genau darum geht's. Wisst ihr, wenn ich auf mein Leben schaue, in mich hineinschaue, dann weiß ich nicht, ob ich in 30 Jahren noch an Christus festhalten will. Ich weiß nicht, was ich alles noch erleben werde. Aber wir haben die Zusage, dass Gott uns nicht fallen lässt. Auf ihn kommt es an. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. Der Stephanus, der Siegeskranz, dieser Kranz, der übergeben wird dem Sieger nach einem Wettlauf, dieser Kranz der Ehre, der Würde, und es ist eine Krone der Gerechtigkeit. Ich glaube, das muss man so auslegen, dass Gott sagen wird, du bist mir recht, du bist gerecht, ich habe Freude an dir. Komm in die Ewigkeit, ins ewige Leben. Und Gott ist dabei der gerechte Richter, kein ungerechter Schiedsrichter, der sich bestechen lässt. Und er wird diese Krone der Gerechtigkeit an dem Tag geben, an dem er wiederkommt. Noch einmal die Frage, wie wird ein Mensch gerecht vor Gott? 2. Korinther 5, 21, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Der Platztausch. Sage Jesus, ich tausche mit dir den Platz. Komm du an meine Stelle, ich möchte an deine Stelle. Jesus, der für uns lebte und für uns starb. Ich möchte meine Predigt heute enden mit einer Geschichte. So passiert, war ein Theologielehrer, der predigte auf einer Missionskonferenz. Zwei Zuhörerinnen, zwei Frauen waren so tief bewegt nach dieser Predigt, dass sie sich entschieden haben, wir möchten unser ganzes Leben für die Mission einsetzen. Wir lassen alles zurück, wir gehen irgendwo hin. Beide Elternpaare waren überhaupt nicht begeistert von diesem Gedanken. Sie hatten so Mühe. Sie haben diesen Theologieprofessor gestellt und haben ihm gesagt und haben ihm vorgeworfen, dass er ihre Kinder religiös fanatisiert hatte. Sie sagten ihm, sie wissen schon, dass es als Missionar keine Sicherheit gibt. Die Bezahlung ist niedrig und das Leben kann gefährlich sein. Wir haben versucht, mit unseren Töchtern zu reden. Sie brauchen doch einen Job, eine Karriere, einen Masterabschluss oder etwas Ähnliches, damit sie eine gewisse Sicherheit haben. Daraufhin gab dieser Professor zur Antwort: Wir befinden uns alle auf einer kleinen Kugel namens Erde. Eines Tages wird sich unter jedem Einzelnen von uns eine Falltür öffnen. Und entweder wird Millionen und Abermillionen von Kilometern nicht sein oder die ewigen Arme Gottes. Und Sie wollen, dass Sie einen Masterabschluss machen, um sich ein wenig Sicherheit zu verschaffen? Wir sollten jeden Ewigkeitssonntag, jede Beerdigung, jeder Moment, wenn jemand stirbt, dazu nutzen, um Gott zu uns sprechen zu lassen. Gott, der uns sagt, alles ist vergänglich, außer meine Liebe. Und so sagt Gott dir heute, wenn ich nicht deine Sicherheit bin, dann hast du keine Sicherheit. Denn ich bin das Einzige, das dir nicht genommen werden kann. Ich werde dich in meinen ewigen Armen halten, alle anderen Arme werden dich im Stich lassen, aber ich werde dich nie im Stich lassen. Ich möchte heute einladen, diesem Gott, der uns nie im Stich lassen wird, zu vertrauen. Vielleicht sitzt du hier, das ist dir total neu, was du heute gehört hast. Du hast keine Beziehung mit Jesus, setzt dein Vertrauen noch nicht auf ihn. Ich lade dich ein, heute Morgen ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, Jesus, ich möchte dir vertrauen, im Leben und im Sterben. Und vielleicht sitzt du hier und es geht dir wie mir, wenn du dich mit dem Tod auseinandersetzt, kein schönes Thema. Ich verdränge es auch, sehr oft. Ich möchte mich nicht mit meinem Tod beschäftigen. Dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen wie neu die Entscheidung zu treffen. Jesus, ich möchte dir vertrauen, im Leben und im Sterben. Und ich möchte mein Vertrauen nicht primär in die Versicherungen setzen, nicht primär in Rückstellungen setzen, nicht primär in meine Arbeit setzen, nicht primär in, sondern in dich, Jesus. Du bist das Entscheidende. Und Jesus, ich danke dir, dass du für uns gelebt hast, für uns gestorben bist, dass du Arme offen hältst, Arme, die uns nicht fallen lassen werden. Und ich bitte dich jetzt noch einmal ganz besonders für alle Lieben unter uns, die in diesem Jahr Abschied nehmen mussten, dass du tröstest, dass du hilfst, dass du besonders in dieser Adventszeit ganz nahe bist. Und Jesus, wir haben uns jetzt in dieser Predigt auch mit unserem eigenen Tod auseinandergesetzt. Vielen Dank für diese Hoffnung, die wir haben, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und ich wünsche mir jetzt für mich und für uns alle, dass wir heute Morgen ganz bewusst eine neue Entscheidung treffen. Dass wir dir von ganzem Herzen vertrauen wollen, im Leben und im Sterben. Amen.